Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zum heutigen Büchermarkt begrüße ich herzlich Angela Gutzeit. Deutschland ist geradezu ein Schlaraffenland, was Literaturpreise und Stipendien für Autorinnen und Autoren angeht. Aber die meisten Schreibenden sind trotz alledem auf Brotjobs angewiesen. Genau das problematisiert der Sammelband Brotjobs und Literatur. Dazu später ein Gespräch. Zunächst aber schauen wir auf ein beachtliches Romanprojekt. Der italienische Schriftsteller Antonio Scuratti hat den zweiten Band seiner Benito Mussolini-Biografie vorgelegt. M, der Mann der Vorsehung. Im ersten Band, M, der Sohn des Jahrhunderts, ging es um die Frühzeit des späteren Duce, also um die Zeit, als der einstige Antikriegsaktivist und Linksradikalist sich zum rechtsextremen Nationalisten mauserte und Anführer faschistischer Kampfbünde wurde. In dem nun vorliegenden Band M, der Mann der Vorsehung, sitzt Mussolini ab 1925 als Diktator an der Spitze eines faschistischen Regimes in Italien fest im Sattel. Und wieder hat der 1969 in Neapel geborene Scuratti ein über 600 Seiten Werk vorgelegt. Was aber geht uns im 21. Jahrhundert Mussolini an? Und welchen Mehrwert hat ein literarisches Verfahren zwischen Roman und Biografie gegenüber der reinen Geschichtsschreibung? Marco Bertolaso beantwortet diese und andere Fragen in der nun folgenden Rezension.
Als das Jahr 1925 begann, da wäre für Benito Mussolini beinahe alles zu Ende gegangen. Der Führer des Faschismus, gerade einmal 41 Jahre alt, war schwer krank und er gab auf mehr als eine Art Blut von sich. Blut hatte er auch an den Händen, das war zwar nichts Außergewöhnliches, doch die Ermordung des sozialistischen Abgeordneten Giacomo Matteotti im Jahr zuvor hatte in Italien enorme Empörung ausgelöst und das Regime ernsthaft ins Wanken gebracht. Anfang Januar wählte Mussolini dann die Flucht nach vorn, übernahm öffentlich die Verantwortung für diesen Mord und erklärte:
Wenn der Faschismus eine Verbrecherbande gewesen ist, dann bin ich eben der Chef dieser Verbrecherbande.
Damit kam er durch. Eine Umarmung von König Vittorio Emanuele lieferte die letzte Absolution.
Benito Mussolini strahlt, wirkt beinahe ergriffen. Nun gibt es keine Sünden mehr, die er bereuen und büßen muss. Als er sich aus der Umarmung des italienischen Königs löst, ist Mussolini ein Sieger, der dem Triumph entgegensieht.
Bis zum Herbst 1926 wird er auch noch eine Reihe von Anschlägen überleben. Mit der Zeit stellte sich in Italien, aber auch bei einem staunenden Ausland, das Gefühl ein, Mussolini sei unantastbar und stehe unter dem Schutz höherer Mächte. Mehr kann sich ein Diktator kaum wünschen. 1929 gelingt ihm mit der Unterzeichnung der Lateranverträge ein weiterer Coup, der Ausgleich zwischen dem italienischen Staat und der katholischen Kirche.
Roms Glocken läuten Sturm. Millionen Italiener, die katholisch geboren, nach christlicher Lehre erzogen, von gottesfürchtigen Müttern in herrlichen Kirchen auf der ganzen Halbinsel getauft wurden und das Andenken an ihr einfaches Leben wahren, zergehen vereint in Freudentränen. Zwietracht, Demütigung, Unfriede haben ein Ende. Die Wunde ist verheilt.
Nach der Einigung bekommt Mussolini den Segen des Papstes. Pius XI. Nennt den antiklerikalen Ex-Sozialisten und Faschistenführer einen Mann, den die Vorsehung geschickt hat. Gut 90 Jahre später macht Antonio Scuratti dieses päpstliche Wort zum Titel des zweiten Bandes seiner Mussolini-Biografie, in dem es um die Jahre 1925 bis 1932 geht. Das Webmuster ist das gleiche wie bei Teil 1, dem Welterfolg M., der Sohn des Jahrhunderts. In kurzen, tagebuchartigen, datierten Kapiteln verdichtet er rund um den Protagonisten Geschichte und Geschichten, Politisches und Privates. Ja, auch andere Figuren bekommen ein Solo, doch anders als noch im ersten Band tauchen dabei oppositionelle Akteure und Opfer des Faschismus kaum auf. Stattdessen geht es um die internen Auseinandersetzungen verschiedener Strömungen und Führungsfiguren des Regimes, und wie nebenbei um die völlige Abschaffung des Parlamentarismus und die Besiegelung einer als ewig geplanten Diktatur. Schauplätze sind neben Rom vor allem Mailand, die italienische Hauptstadt der Bewegung, und Libyen. Von dort, aus Nordafrika, werden die Giftgasangriffe der Kolonialtruppen geschildert und die Konzentrationslager, in denen Deportierte eingepfercht wurden und oft zu Tode kamen. Nach jedem der kurzen Kapitel finden sich zur Bekräftigung des Erzählten Ausschnitte aus historischen Dokumenten. Oft sind es Briefe, mal sind es Protokolle von Sitzungen und immer wieder auch Transkripte von bis in die höchsten Kreise der Macht abgehörten Telefonaten. Scurati sieht seine Mussolini-Serie als Beitrag zu einem neuen Antifaschismus, einem Antifaschismus im 21. Jahrhundert. Er will nicht a priori und ex cathedra verurteilen, er will es einem jüngeren, nachgeborenen Publikum ermöglichen, in die Zeit Mussolinis einzutauchen und dabei sogar die Perspektive des Faschistenführers einzunehmen. Scuratis Hoffnung ist, dass seine Leserinnen und Leser am Ende so in einer Welt neuer populistischer Versuchungen zu einem eigenständigen, nicht aufgezwungenen, zu einem nachhaltigen Nie wieder finden. Dieser Ansatz ist ungewöhnlich und umstritten. Diskutieren wir nicht in den westlichen Gesellschaften darüber, die Opferperspektive stärker zu betonen als die der Täter? Wollen wir nicht Namen und Leben extremer Gewalttäter wie des Mörders von Utøya und Oslo dem Vergessen anheimfallen lassen, damit es nicht zu Heldenkult oder gar Nachahmungstaten kommt? Benito Mussolini ist nicht nur in Teilen Italiens noch heute Gegenstand von Heldenverehrung. Seine Methoden werden studiert und imitiert. Doch bei ihm, dem Miterfinder des Faschismus, dem Rollenmodell moderner Populisten und Diktatoren, einem Mann, der Europa über 20 Jahre mitgeprägt hat, bei ihm ist Totschweigen keine Option. Recht hat Scurati auch damit, dass der klassische Antifaschismus als Staatsraison spätestens mit dem Aussterben der Zeitzeugen etwas Rituelles und Tönernes hat und die Herzen mancher Menschen nicht mehr erreicht. Das Kalkül der Abschreckung durch Nähe ist im ersten Band gut aufgegangen. Schonungslos wird doch die brutale Gewalt der Faschisten auf dem Weg zur Macht nachgezeichnet. Wir lernen diejenigen kennen, die den Aufstieg des Diktators aus Eigennutz möglich machten. Wir beobachten Sozialisten und Liberale, wie sie die Freiheit verspielen. Dazu wird als Hintergrund ein Italien beschrieben, das durch den Ersten Weltkrieg dezimiert wurde, das wirtschaftlich und seelisch schwerste Verletzungen davon trug. Ganz anders jedoch im neuen Buch, dem Mann der Vorsehung. Hier erleben wir einen Regierungschef, der hart arbeitet und Akten frisst, der die Infrastruktur des Landes voranbringt und Währungskrisen beendet. Wir erleben einen Mann, der Sinn für die Künste hat und sich immer wieder Kamera begleitet, unter das Volk mischt.
Im Sommer des Jahres 1927 ist der Duce überall und jeder. Im Juni ist er in der Romagna, wo er gekleidet wie ein Bauernsoldat am Steuer eines Fiat-Traktors in den Schützengraben der Getreideschlacht steigt. Dann ist er in grauem Anzug in seinem Büro, wo er Bankdirektoren die Maßnahmen zur Senkung der Verbraucherpreise darlegt. Dann steht er in Milizuniform zwischen den Truppensoldaten und kostet von der Ration. Dann schwingt er auf dem Rücken eines Schimmels den Säbel, dann steigt er in Pilotenjacke aus einem Wasserflugzeug, dann schwimmt er, umringt von einer bewundernden Menge, in demselben Gewässer, das er im Film zuvor überflogen hat.
Wir sehen im Mann der Vorsehung einen Parteichef, der gegen gewalttätige Exzesse und Korruption seiner eigenen Leute in der Provinz vorgeht. Wir bekommen einen Führer präsentiert, der ein Egomane ist, aber eben auch fähiger als sein Umfeld. Scuratis Prinzip antifaschistischer Didaktik ohne Belehrung funktioniert in diesem Fall nicht gut. Es menschelt zu sehr um Mussolini, der präsidial und halbgottartig über Partei, Staat und Volk schwebt. Es gibt zu viel Nähe und zu wenig Abschreckung. Der Hyperrealismus verdeckt mehr, als er zeigt. Antonio Scurati ist immer noch dabei, der Welt des 21. Jahrhunderts und insbesondere der italienischen Gesellschaft einen großen Dienst zu erweisen. Sicher wird die Fortschreibung der Mussolini-Saga wieder mehr kritischen Nährwert liefern, wenn es in den späteren Jahren um die rassistisch-antisemitische Wende des Faschismus, den brutalen kolonialistischen Überfall auf Abessinien und den aufziehenden Zweiten Weltkrieg geht, wenn sich die Verhältnisse zwischen dem Duce und seinem Jünger, dem Führer des Nationalsozialismus, umdrehen werden. Daher bleiben Scuratis Mussolini-Bücher eine wichtige Lektüre. Wer nur Zeit für einen der beiden bisher erschienenen Bände hat, Der möge sich allerdings auf jeden Fall für den ersten entscheiden.
Marco Bertolaso zu Antonio Scuratis Mussolini-Buch M, der Mann der Vorsehung, Band 2, eines auf 3 Bände angelegten Romanprojekts, erschienen in der Übersetzung aus dem Italienischen von Verena Koskul bei Klett Cotta. 633 Seiten, 28 Euro. Sie arbeiten in Callcentern, Kneipen, Fabriken, als Gabelstapler, Kellnerin oder Kassiererin. In der Regel sind das schlecht bezahlte Jobs, aber egal. Hauptsache, man hat genug zum Leben und nach der Tagesarbeit noch den Kopf frei, um der eigentlichen Berufung nachzugehen, dem Schreiben. Über diese Brotjobs reden allerdings die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht so gern. Dass man mit den eigenen literarischen Produkten nicht genug verdient und sich deshalb in irgendeinem Job verdingen muss, das ist oft schambesetzt. Umso verdienstvoller, dass das unter anderem von Juditha Balint herausgegebene Buch Brotjobs und Literatur hier für mehr Transparenz sorgt. 19 Autorinnen und Autoren sind im Buch mit Texten zu ihrer Lebenssituation versammelt. Mit Juditha Balint habe ich gesprochen und sie zuerst gefragt, inwieweit diese Auswahl ein repräsentatives Bild ergibt.
Ja, also darauf haben wir tatsächlich ziemlich lange hingearbeitet, dass wir ein repräsentatives Bild von dem Literaturbetrieb bekommen können. Wir haben mehrere Kriterien zugrunde gelegt unserer Auswahl. Und wir wollten Autoren, Autorinnen anfragen, die unterschiedlichen Generationen zugehören, die unterschiedlichen Geschlechts zugehören, die mehr oder weniger Bekanntheit sich erfreuen, verschiedene Brotjobs nachgehen.
Nun gibt es ja fast 1000 Literaturpreise in Deutschland, habe ich nochmal nachgeschaut. Dazu kommt eine Vielzahl von Stipendien. Und auf der Webseite der Staatsministerin für Kultur und Medien ist zu lesen, dass die deutsche Literaturlandschaft zu den vielfältigsten und lebendigsten der Welt gehört und zu ihrer Förderung viel getan wird. Das hört sich erst einmal paradiesisch an. Wenn man aber die Beiträge in Ihrem Buch liest, spiegelt das nicht die Lebensrealität der meisten Autoren und Autorinnen wider. Ja, sie hätte sich sogar verschlechtert, es zu lesen. Was sind denn die Gründe dafür?
Oh, nach den Gründen ist es natürlich schwer zu fragen. Was wir jetzt mit Hilfe unserer Autoren und Autorinnen erfahren haben, ist, wie groß die Mühen sind, sich um diese Preise zu bewerben und um sich Stipendien zu bewerben. Wichtig ist natürlich auch, wer sich bewirbt. Also schreibende Mütter, die Kinder haben, bekommen keine Betreuung im Rahmen eines Stipendiatinnenaufenthalts zum Beispiel. Das hindert sie daran, sich um Stipendien zu bewerben oder diese Stipendien anzunehmen. Und dieses Verhältnis zwischen literarischem Schreiben, literarischer Tätigkeit, natürlich dann auch die Reisen, die Lesereisen, also das Verhältnis dazwischen und den Brotjobs ist immer wieder neu zu verhandeln und das frisst natürlich auch sehr viel Zeit und Energie.
Das hatte natürlich einen besonderen Hintergrund, dass ich jetzt nach den Gründen gefragt habe für die eventuelle sogar Verschlechterung der Lebenssituation von Autoren und Autorinnen, weil in Ihrem gemeinsamen Vorwort bringen Sie ja das Problem auf einen, wie ich finde, radikal zugespitzten Nenner. Da steht, ich zitiere, Brotjobs halten den Literaturbetrieb am Laufen. Also einige Autoren und Autorinnen in diesem Band sprechen sogar von Ausbeutung durch den Literaturbetrieb. Könnten Sie das etwas genauer beschreiben und dafür eventuell auch ein Beispiel nennen?
Na, also es war uns natürlich wichtig zu zeigen, in welchen Verhältnissen Autorinnen leben und ihr Geld verdienen, zu deren Lesungen man geht und deren Bücher man liest. Wenn man jetzt abends auf eine Lesung von zum Beispiel Özlem Özgül geht, dann sieht man die Autorin dort, sie ist sympathisch, sie schreibt großartig, sie liest aus ihren Texten vor. Danach unterhält sie sich noch mit dem Publikum. Das Publikum geht nach Hause und hat einen schönen Abend. Die Autorin ist zu dieser Lesung hingefahren. Das sind manchmal auch 8 Stunden. Sie hat die Lesung und die Diskussion gemeistert, geht dann ins Hotel und bearbeitet E-Mails zum Beispiel, schickt eine Rechnung raus und so weiter. Für diese Tätigkeit gibt es teilweise 150 Euro plus die Kosten für Reise und Unterkunft. So sieht der Literaturbetrieb aus.
Das heißt, Schriftsteller und Schriftstellerinnen werden zu schlecht bezahlt. Das ist also offensichtlich, wie Sie das ja auch andeuten in diesem Band, ein strukturelles Problem, das den Schriftsteller oder die Schriftstellerin an das Ende einer Verwertungskette platziert.
Ja, das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Und wenn ich jetzt wieder Özlem Özgül Dündar bemühen darf mit einem von ihr selbst verfassten Satz beziehungsweise zwei Sätzen: Nicht einmal eine kleine Flasche Wasser gibt mir ein fremder Mensch umsonst. Warum soll mein künstlerisches Produkt, das ich mit Zeit und Mühe schaffe, nicht diesem Prinzip des Tauschwerts folgen? Also warum soll schriftstellerische Arbeit nicht angemessen vergütet werden?
Nun hat ja Corona noch einmal zur Verschärfung vieler im Literaturbereich Tätiger beigetragen. Vielleicht könnte das ja auch eine Chance sein, es hört sich jetzt etwas bemüht an, aber um Strukturen, sozusagen strukturelle Schieflagen sichtbar zu machen. Wo sollte man denn anfangen? Wo wäre denn sozusagen der Ansatzpunkt, um solche Schieflagen vielleicht doch etwas zu korrigieren? Was wäre da Ihre Vorstellung?
Man könnte definitiv damit anfangen, die Honorare ein wenig höher zu halten. Also 150 Euro für eine Lesung sind sehr, sehr wenig. Bei 500, 600 Euro kann man anfangen zu reden. Und ich finde, also Arbeit muss angemessen vergütet werden.
Sagt Juditha Balint. Sie hat zusammen mit Julia Date, Katrin Schad und Christoph Wenzel das Buch Brotjobs und Literatur herausgegeben. Erschienen ist es im Verbrecherverlag. 234 Seiten, 19 Euro. So, und nun wird es wieder Zeit für das Glöckchen und den literarischen Adventskalender. Dieses Mal präsentiert von meiner Kollegin Katrin Stövesand.
Adventskalender. Hallo, ich bin Katrin Stövesand, Redakteurin der Sendung Andruck. Das ist unser Magazin für politische Literatur. Und ich verschenke in diesem Jahr das Sachbuch Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt, von Hanno Burmeester und Clemens Holtmann. Sie entwerfen das Profil einer Partei, die zeitgemäß und zukunftsorientiert funktionieren könnte. Nicht verstaubt, sondern immer auf der Höhe der Zeit in Sachen Organisation und Mitbestimmung. Also eine wirklich attraktive Partei, um es auf den Punkt zu bringen. Hanno Burmeester und Clemens Holtmann kennen den Politikbetrieb, seine Stärken und Schwächen. Holtmann war bereits Mitgründer einer neuen Partei und bringt auch diese Erfahrungen in das Buch mit ein. Das Ganze liest sich wie ein Wünsch dir was gegen die Politikverdrossenheit. Und das tut erstens gut und ist eben auch ein sehr fundiert aufgestelltes Buch, nicht bloß ein Hirngespinst. Ein wichtiger Punkt, der etwa angesprochen wird: Die meisten Parteien verlieren im Laufe der Zeit ihren Daseinszweck, ihre ursprüngliche Mission. Die Grünen noch ausgenommen. Dieses Buch bekommt Peter, ein befreundeter Sozialdemokrat. Denn beide Autoren haben nicht so gute Erfahrungen mit der Basisarbeit in der SPD gemacht. Das hat sie unter anderem motiviert, ihre Werte und Überzeugungen andernorts einzubringen. Und auch wenn die SPD von den Totgesagten gerade wieder auferstanden ist, Reformen stehen für alle etablierten Parteien an und ein solcher Input kann da nur hilfreich sein. Liebe muss ja nicht gleich entstehen durch die Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt. Warum wir Politik radikal neu denken müssen, von Hanno Burmeester und Clemens Holtmann.
Das Buch, das Katrin Stövesand verschenkt, ist im Quadriga Verlag erschienen. Bleibt mir noch der Ausblick auf das Wochenende. Morgen im Büchermarkt für junge Leser spricht meine Kollegin Ute Wegmann mit der Berliner Illustratorin Bianca Schalburg über ihre Arbeit und ihre Bücher. Und am Sonntag stellt Jan Dries als unser Buch der Woche den Roman Das verlorene Paradies des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah vor. Und fast war's das schon, aber noch diese Meldung: Die Poetika, das eigentlich alljährlich im Januar stattfindende Festival für Weltliteratur an der Universität zu Köln, wird wegen der Pandemie auf den Mai verschoben. Es bleibt beim Thema Poesie zwischen Dokument und Experiment, wie auch bei den bereits eingeladenen Autorinnen und Autoren, nur der Termin ändert sich. 2. bis 7. Mai 2022. Hoffen wir das Beste. Soweit für heute im Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meiner Kollegin Britta Fecke. Da wird unter anderem die bundesweite Antikörperstudie Thema sein. Und hier verabschiedet sich jetzt von Ihnen ganz herzlich Angela Gutzeit.